Ich bitte euch, mit mir aufzuschlagen. Das Markus-Evangelium, Kapitel 8. Wir sind im Markus-Evangelium, Kapitel 8, angekommen. In den Versen 27 bis 30. Lasst sie uns gemeinsam lesen als das, was es ist. Nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten: Für Johannes den Täufer und andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Er sprach zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Lass uns gemeinsam beten. Unser Herr Jesus Christus, wir bitten dich, Herr, dass in dieser Stunde, wenn wir das Bekenntnis des Petrus betrachten, unser eigenes Bekenntnis, dass du der Messias, aufgerichtet werde in unserem Herz, befestigt für manche und für manche neu gepflanzt. Wirke dies, Herr, durch deinen Geist. Amen. Ein Jahr nun haben wir das Markus-Evangelium gemeinsam betrachtet in den Predigten. Ein Jahr hast du vielleicht gesessen und hast die Predigten gehört von der Kanzel, die Auslegung des Wortes Gottes vom ersten Kapitel bis zu dieser Stelle. Und ich frage dich, was denkst du, was dieses eine Jahr Betrachtung des Markus-Evangeliums für einen Zweck hatte? Welches Ziel und welche Absicht verfolgt Gott damit, dass wir gelesen haben von Jesus, der Dämonen austreibt, der Blinde heilt, der Kranke gesund macht und Tote auferweckt? Ich möchte es dir sagen. Das Ziel ist dein Bekenntnis. Denn Markus hat seinem Evangelium eine Überschrift gegeben. Und diese Überschrift ist der erste Vers des Markus-Evangeliums. Dort steht: Anfang des Evangeliums von Jesus, Christus, dem Sohn Gottes. Das ist Markus' Zweck. Er möchte dir zeigen, dass ein Mensch, der vor über 2000 Jahren auf dieser Erde war, mit dem Namen Jesus, zwei Dinge war. Er war Messias und er war Sohn Gottes. Das ist Markus' Ziel. Und diese Jünger, die mit Jesus gegangen sind, ich sage mal 8 Kapitel lang, kommen nun an einen Punkt, wo sie das Ziel dessen, was Markus uns zeigen möchte, erreicht haben. Jesus hat sie einen Weg geführt, er hat ihnen Sachen gezeigt, er hat sie bis zu diesem Punkt gebracht, an dem er das möchte, was das Ziel ist, wenn du die Bibel liest, wenn du die Predigten hörst, nämlich, dass du am Ende sagen kannst: Ich habe verstanden und erkannt, dieser Jesus von Nazareth war kein gewöhnlicher Mann. Er war der Christus, der Messias. Er war der Sohn Gottes. Das ist nicht nur das Ziel des Markus-Evangeliums. In Johannes, in einem anderen Evangelium, lesen wir ganz am Ende, was Johannes' Ziel war, dieses Evangelium zu schreiben. Johannes Kapitel 20, Verse 30 und 31, dort steht: Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben stehen. Diese aber sind geschrieben. Warum? Warum hat er diese Sachen aufgeschrieben? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. So bedeutsam ist dieses Bekenntnis. So bedeutsam sind die Worte, Jesus, du bist der Christus. Es geht um Leben oder Tod. Leben im Namen Jesu oder Tod in deinem eigenen Namen. Dieses Bekenntnis ist eine Sache von Leben und Tod. Und wir kommen heute an einen Punkt, an dem die Jünger, befähigt durch den Vater, denn kein Fleisch und Blut konnte es ihnen offenbaren, bekennen, du bist der Christus, du bist der Messias. Und dieser Mann, der das bekennt, ist Petrus. Diesem Mann ging es auch mal anders. Dieser Mann hatte Zeiten, von denen wir gelesen haben, zum Beispiel Markus Kapitel 4, da war er auf einem Boot mit diesem Jesus und dieser Jesus tat Dinge und sagte Dinge, die Petrus an den Punkt brachten zu sagen, wer ist dieser Mann? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich bin durcheinander. Ich habe gedacht, ich habe es rausgefunden. Er tut und sagt Dinge, die ich nicht verstehe. Wer ist dieser Mann, der dem Wind und Wellen gehorsam sind? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wer dieser Mann ist. Ich habe gedacht, ich habe es verstanden, aber ich habe es nicht verstanden. Und vielleicht geht es dir so wie Petrus in Kapitel 4. Und ich hoffe, dass du heute bei Petrus in Kapitel 8 ankommst und sagen kannst, du bist der Christus. Bevor wir den Text betrachten, lasst mich zu Anfang über den wichtigsten Begriff sprechen, der in diesem kurzen Text vorkommt. Das Wort Christus. Ihr merkt schon, es dreht sich eigentlich alles um das Bekenntnis des Petrus, du bist der Christus. Aber wir müssen verstehen, was Christus heißt, worum es geht, was er da bekennt, was es heißt zu sagen, Jesus ist der Christus. Denn das ist das, was du sagen musst. Das ist das, was du glauben musst. Das ist das bedeutsamste Bekenntnis der ganzen Welt. Jesus ist der Christus. Aber was heißt Christus? Lasst mich das euch kurz erklären, bevor wir den Text betrachten. Christus ist der griechische Begriff, die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Messias. Messias und Christus ist dasselbe. Messias kommt vom hebräischen Wort Massa. Massa bedeutet salben. Der Gesalbte, das ist der Messias. Der Gesalbte, das ist der Christus. Was ist salben? Ihr Kinder, was ist Salben? Habt ihr das schon mal gehört? Eine Salbe kennt ihr bestimmt, oder? Wenn ihr eine Wunde habt, dann macht ihr eine Salbe drauf, oder? Das ist eine Creme. Man macht etwas auf die Haut. Damals salbte man nicht mit Creme, man salbte mit Öl. Wenn ein Menschen salbte, dann ging man hin und kippte ihm einen Krug Öl über den Kopf. Das floss ihm runter, über das ganze Gesicht, durch seinen Bart, auf seine Kleidung. So sah das aus. Das war eine Salbung. Man kippte ihm Öl. Das war ein Zeichen. Es roch ganz gut. Das hatte ganz herrliche Düfte. Das war die Salbung. Es gab drei Arten von Menschen, die im Alten Testament gesalbt wurden. Priester, Könige und Propheten. Es gibt 39 Erwähnungen des Begriffs Messias im Alten Testament. Davon sind allein 20 im ersten und zweiten Buch Samuel und in den Chroniken in Parallelstellen, wo es um den Gesalbten geht. Und das ist der Gesalbte, ist immer David oder Saul, irgendein König. Irgendein König. Was ihr verstehen müsst, ist, wenn im Alten Testament steht Messias, der Gesalbte, dann geht es ganz häufig um echte Personen, die da gelebt haben. Um Aaron, der Gesalbte war, um David, der Gesalbte war, um Saul, der Gesalbte war. Es ist nicht so, dass im Alten Testament ganz, ganz viel steht von dem Messias, Jesus Christus, der irgendwann mal kommt, der Messias, der irgendwann mal auftaucht und am Kreuz stirbt und die Sünden vergibt. Das gab es nicht. Der Messias, das waren einfach die Gesalbten vor Ort. Die gesalbten Priester waren der Messias, die gesalbten Könige. In Jesaja zum Beispiel, Kapitel 42, geht es um einen Gesalbten, um einen Messias. Wisst ihr, wer der ist? Das ist Kyros, ein persischer König. Wird als Messias bezeichnet, als Gesalbter. Es ist der Gesalbte des Herrn, beauftragt vom Herrn, qualifiziert vom Herrn, ausgerüstet vom Herrn, seinen Willen zu tun. Das heißt, das Erste, was ihr verstehen müsst, ist, der Messias ist nicht irgendein fester Begriff. Der Messias, das waren Leute, die durch diese Ölsalbung befähigt wurden für ein besonderes Amt im Dienst Gottes. Propheten, Priester und Könige. Über die Zeit hinweg entwickelte sich im Judentum, vor allem in der Zeit Jesu, ein wahres Messias-Fieber. Es entstand die Theorie, dass ganz viele Verheißungen des Alten Testaments, die sich auf den sogenannten Davids Sohn bezogen, das heißt auch darauf, dass ein Nachfahre Davids König sein wird, dass dieser Mensch, dieser Davidssohn, ein ganz besonderer Gesalbter sein würde. Ein ganz besonderer Messias. Denn vor allem in den Psalmen gibt es Psalme über den Messias, die einfach nicht erklärbar sind. Da kann es nicht einfach nur um David gehen. Und die Leute hatten eine Vermutung, dass dieser verkündigte, verheißene Davidssohn, dieser große König, der einst kommen würde und dem alle Nationen zu Füßen liegen, dass dieser so ein Gesalbter sein würde. In Jeremia 23,5 zum Beispiel gibt es so eine Prophezeiung. Dort sagt Jeremia: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Die Menschen wussten, da kommt ein großer König und dieser König ist so wichtig, der wird wie David und Saul, wird der gesalbt werden, der wird eingesetzt werden wie David und Saul, wie Aaron oder auch wie der Prophet Elia, weil der so besonders ist und deswegen nannten sie ihn den Messias. Ich hoffe, ihr seht aber eine Sache. Wir haben einen relativ klaren Begriff von dem, was es heißt, Messias zu sein. Die Menschen damals nicht. Es gibt kein Kapitel im Alten Testament, was klar beschreibt, wer der Messias ist. Und die Menschen damals, Petrus und viele, viele andere auch, hatten ein ganz, ganz lückenhaftes Bild von dem, was es heißt, Messias zu sein. Die haben zum Beispiel nicht erkannt, dass Jesaja 53, der leidende Knecht Gottes, auch der Messias ist, auch dieser Davidssohn ist. Das haben die nicht verstanden. Und wenn wir beim nächsten Mal die Predigt lesen werden, dann werden wir lesen, wie Petrus das nicht kapierte. Jesus muss ihm sagen, pass auf, ich bin der Messias, ich werde leiden. Das will nicht in seinen Kopf. Das kann der Petrus nicht verstehen. In seinem Kopf ist das der Messias, der große Davidssohn, der kommt, dem alle Nationen zu Füßen liegen. Aber das weiß er noch nicht, dass der Messias auch dieser Knecht, dieser leidende Knecht Gottes ist. Was sie auch nicht wissen, ist, dass ganz, ganz viele Dinge, die über einen Knecht Gottes verheißen sind im Alten Testament, der ein Segen für die Nationen sein wird, dass das auch der Messias ist. In Jesaja 42 steht zum Beispiel: Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Er wird nicht ermatten und nicht zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden gegründet hat und die Inseln, also die Heiden, werden auf seine Lehre warten. Das war den Leuten auch nicht klar, dass dieser Messias das Licht zu den Nationen sein wird, dass dieser erobernde König, der Davidssohn, nicht kommen wird, mit Ross und Reiter und er wird die Syrer und Moabiter und Ägypter und all die ganzen Römer platt machen, sondern er wird derjenige sein, der bei ihnen, der ihnen erklärt, was Gottes Gerechtigkeit ist. Wir haben das heute auf der Straße gemacht. Elias und ich sind rausgegangen. Wir haben durch Jesus Christus den Menschen erklärt, wer Gott ist und wer Gottes Gerechtigkeit ist. Das war diesen Leuten auch nicht klar, aber das muss euch klar sein. Denn das alles bedeutet es, Jesus als Messias zu bekennen. Das ist doch verrückt, oder? Dass der König eines Volkes, nämlich des jüdischen Volkes, derjenige ist, der der Sohn Gottes ist, der allen Menschen, den Germanen und den Chinesen und allen Menschen auf der Welt erklärt, wer Gott ist, was gerecht ist vor Gott, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt. All diese Dinge, das ist dieser jüdische Mann, das ist dieser Jesus von Nazareth. Und das musst du glauben. Und das hat Petrus angefangen zu glauben. In dem Kontext, den er verstehen konnte. Wir werden sehen, warum das so besonders war. Und wo ich dich jetzt schon mal ermutigen kann, ist, wenn du sagst, ah, ich höre diese Dinge, aber ich verstehe die noch gar nicht alles. Da ist mir noch so viel unklar. Petrus waren diese Sachen unklar. In der nächsten Predigt werde ich dir das ganz genau zeigen, dass er das Wichtigste überhaupt, was der Messias ist, noch nicht verstanden hatte. Und trotzdem sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, dass du zu mir gesagt hast, du bist der Christus. Das ist ein göttliches Wunder, obwohl du noch so viele Lücken hast in deinem Verständnis. Darum geht es. Das ist der Messias-Begriff, der Gesalbte des Herrn, der König da, der Spross, das Kind, der Nachfahre des Königs David, der das Licht ist für die Heiden, dieser eine Jude, der uns erklärt, wer Gott ist, was gerecht bei Gott ist. Das bedeutet es, Jesus als Messias zu bekennen. Und wenn ich nachher zu dir sagen werde, glaubst du, dass Jesus der Messias ist, dann stelle ich dir diese Frage. Glaubst du, dass dieser Mensch Jesus von Nazareth, dieser Jude, für dich als Deutschen, als Franzosen, als Schweizer, was auch immer, gerechtfertigt ist, dir zu erklären, wer der Gott der Welt ist? Das ist nämlich ein Skandal. Lass uns nun den Text betrachten. Und ich möchte mit euch zwei Punkte betrachten. Der erste Punkt ist, zu welcher Zeit, an welchem Ort und in welchen Umständen möchte Jesus das Bekenntnis der Jünger? Nochmal, zu welcher Zeit, an welchen Ort und in welchen Umständen möchte Jesus das Bekenntnis der Jünger und möchte ein Bekenntnis von dir? Lass uns gemeinsam den Vers 27 lesen. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Für wen halten mich die Leute? Weißt du, im Film zum Beispiel, wenn du einen Film guckst, da wird der Regisseur ein Bekenntnis, ein wichtiges Bekenntnis, sehr genau vorbereiten. Zum Beispiel, wenn der heldenhafte Ritter der Prinzessin seine Liebe bekennt, dann tut er das nicht irgendwo. Tut er das nicht gerade irgendwie zwischen Tür und Angel. Das tut er vielleicht ganz am Ende des Films, als der Drache, der die Prinzessin gefangen hatte, tot zu seinen Füßen liegt. Und dann trägt er die Prinzessin gerade aus der Höhle und hinten geht die Sonne unter und Streicher spielen und Vögel flattern im Hintergrund gerade auf und er sagt: Du bist meine Liebe. Ich bekenne, du bist meine Geliebte. Auch andere große Filmbekenntnisse wie etwa:
Luke, ich bin dein Vater,
passieren nicht irgendwo zwischendrin. Die werden sorgsam vorbereitet, in Momenten voller Spannung und Dramatik, in Höhepunkten. Und ich will, dass ihr eines seht. Dieses Bekenntnis hat nichts von einem Höhepunkt. Dieses Bekenntnis, der ganze Kontext, das ganze Drumherum, ist purer Alltag. Ist purer Alltag. Der Regisseur Jesus hat nicht auf diesen einen großen, finalen Moment gewartet, sondern er fragt die Jünger unterwegs. Jesus hatte seine Reise im Heidenland fortgesetzt und den See Genezareth nach Norden verlassen, noch weiter weg ins Heidenland, und Israel, Jerusalem und den Tempel im Süden hinter sich gelassen. Nicht nur ist er aber im Heidenland, sondern er ist auch mitten im Nirgendwo in diesem Heidenland. Er ist mit seinen Jüngern auf dem Weg in eine Stadt mit dem Namen Caesarea Philippi. Aber seine Frage an die Jünger, was die Leute und sie, die Jünger, von ihm denken, die stellt er wo? Na, was sagt die Schrift? Auf dem Weg. Mitten beim Laufen, auf dem Weg, irgendwo, mitten auf dem Weg, mitten im Alltag stellt er ihnen diese Frage. Nicht nach einer spektakulären Heilung, nicht nach einer spektakulären Brotvermehrung, mitten beim alltäglichen Ziehen von Dorf zu Dorf. Ein Filmregisseur hätte das mit Sicherheit irgendwie dramatischer gestaltet, mit viel mehr Höhepunkt, aber nicht Jesus. Wer denkst du, dass ich bin? Wer denkst du, dass Jesus ist? Willst du dich zu ihm bekennen als Christus und Messias? Ist keine Frage für diesen besonderen Moment, diesen besonderen Höhepunkt. Das ist eine Frage für hier und jetzt, für den Alltag, für die staubige Straße, auf der du gerade ziehst. Das ist das eine, was wir über dieses Drumherum, diese Umgebung lernen. Das zweite ist folgendes. Jesus ist mitten auf der Reise und fragt seinen Jünger, wer sie denken, dass er sei. Nicht am Ende. Hör mir zu. Er fragt sie nicht am Ende. Wisst ihr, am Ende steht er da als auferstandener Jesus. Er hat zwei Löcher in seinen Händen und er hat ein Loch in seinen Füßen. Er könnte sich hinstellen und fragen: Leute, na, wer bin ich? Habt ihr eine Idee? Dann sind alle Fragen geklärt. Das wäre doch das Allereinfachste. Da ist doch allen, da ist sogar dem letzten Thomas klar. Nicht, ja, ich weiß, den Apostel Thomas. Da ist dem letzten Thomas klar. Das ist ja Wahnsinn. Er fragt diese Frage nicht am Ende. Er fragt sie nicht, wenn alles klar ist. Er fragt sie nicht, wo alle Fragen beantwortet sind, sondern er fragt sie mitten im Gewühl, mitten in allen offenen Fragen, mitten im Zweifeln, mitten in allen Unklarheiten, stellt er ihnen diese Frage. Das ist das Zweite, was wir vom Drumherum lernen. Das Dritte, was bemerkenswert ist, ist der Ort des Bekenntnisses. Ich möchte da nicht zu viel reininterpretieren, denn es ist ein interessanter Fakt, aber ich gebe ihn euch einfach mal mit. Aber es ist einfach ein zu großer Kontrast, als dass ich ihn unerwähnt lassen möchte. Die Jünger befinden sich nämlich kurz vor einer großen Stadt, die heißt Caesarea Philippi. Diese Stadt hieß nicht immer Caesarea Philippi. Sie lag im Gebiet des Vierfürsten Philippus. Der war auch ein Sohn Herodes des Großen, genau wie Herodes Antipas in Galiläa. Herodes Antipas gehörte Galiläa, Philippus gehörte dieses Gebiet nördlich vom See Genezareth. Also diese Stadt gehörte Philipp, und ihr merkt schon, Caesarea Philippi, dieser Philipp hat diese Stadt umbenannt. Warum hat er sie Caesarea Philippi genannt? Philipp hatte dieser Stadt diesen Namen gegeben zu Ehren des römischen Kaisers Caesar Augustus. Caesar Augustus heißt so viel wie herrlicher König. Das war der damalige römische Kaiser. Es gab noch eine andere Stadt mit Namen Caesarea in derselben Gegend, weswegen Philipp deutlich machen wollte, dass dieses Caesarea das Caesarea von Philipp ist. Und auf Lateinisch heißt das Caesarea Philippi. Überleg mal, was dieser kleine und unbedeutende Fürst damit bezwecken wollte, dass er diese Stadt umbenannte. Ist eine Idee? Was wollte der erreichen? Die Umbenennung der Stadt war ein Bekenntnis. Es war ein Bekenntnis. Das war ein Bekenntnis eines jüdischen Fürsten zu Rom und zum römischen Kaiser. Es ist so, als ob er gesagt hätte, Caesar Augustus, du bist der wahre Kaiser hier in diesem Land und auf der ganzen Welt. Seht ihr diesen Kontrast? An dem Ort, wo Petrus Jesus als Messias, als den König der Welt bekennt, bekannte Philipp sich zum römischen Kaiser als König der Welt. Vielleicht nur Zufall, vielleicht aber auch mehr als das. Das Bekenntnis des Petrus geschah wo? Geschah wann? Was war das drumherum? Ich sage es dir. Es geschah nicht nur mitten im Alltag. Es geschah nicht nur in einer Zeit voller Unklarheit für die Jünger. Es geschah auch im Angesicht der Herrlichkeit des Königs der Welt, des Kaisers in Rom, nach dem Städte benannt werden, der Armeen besaß, der Länder beherrschte, dem sich alle Nationen der Erde beugten. War dieser Caesar nicht der wirkliche König der Welt? Würde dieser Messias, ist dieser Jesus der Davidssohn, dem sich der Caesar Augustus einst beugen wird? Seht ihr, was für ein krasser Kontrast das ist? Was Petrus da bekannte. Du bist der Messias, du bist der König der Juden, dem sich alle zu Füßen werfen werden. Aber ein letztes noch fällt auf beim Drumherum. Und das ist, dass Jesus den Jüngern zwei Fragen stellt. Bevor er sie fragt, für wen haltet ihr mich, stellt er ihnen eine andere Frage, nämlich, für wen halten mich eigentlich die Leute? Warum stellt er ihnen diese zweistufige Frage? Ich glaube, er bringt seine Jünger dazu, klar zu bekennen, was ihre persönliche Meinung ist. Denn nachdem sie erzählt haben, was alle anderen glauben, richtet Jesus direkt an sie die Frage, okay, jetzt weiß ich, was alle anderen glauben. Ich weiß, was alle anderen glauben. Die einen und die anderen und die Dritten. Ich kenne jetzt alle Meinungen, die ihr jemals getroffen habt. Von euren Freunden, von euren Eltern, von euren Rabbis. Ich weiß, was alle anderen glauben, aber jetzt will ich wissen, was du persönlich glaubst. Ich will es von dir wissen. Was glaubst du? Und ich glaube, das Bekenntnis des Petrus ist auch eine Abgrenzung gegenüber dieser Mehrheitsmeinung. So sehen das alle anderen, aber ich bin bereit, mit der Minderheit zu gehen. Ich bekenne dich als Messias, als Christus Gottes. Wisst ihr, dieses Drumherum ist wichtig, ist wirklich wichtig, und ich möchte es jetzt auf uns anwenden, auf unsere Situation. Jesus fordert seine Jünger zum Bekenntnis auf. Wo? Mitten im Alltag. Mitten im Alltag. Kein Höhepunkt, kein Sonnenuntergang, nichts Großes, Spektakuläres, nicht ein tolles Gefühl, Schauer über den Rücken, das geniale Lobpreislied. Mitten im Alltag. In einer Zeit voller Unklarheit. Verstehst du das? Voller Unklarheit. Die offenen Fragen waren immens. Nächste Woche werde ich darüber predigen, dass Petrus ganz, ganz viel nicht verstand von dem, was er da sagt. Der hat ja nur die Hälfte kapiert, nicht mal das. Und trotzdem, Petrus ging ein Risiko ein, falsch zu liegen. Dem war nicht alles klar. Im Angesicht der Herrlichkeit der Welt und mit einer eigenen Minderheitenmeinung. Die Frage, wer Jesus ist, verlangt ein Bekenntnis und es verlangt von dir, dass du sagst, Jesus, du bist, Punkt, Punkt, Punkt. Ist die größte und wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Und weil sie so wichtig, so groß ist, denkst du vielleicht, dass irgendwas Besonderes passieren muss, damit du diese Entscheidung fällst. Oder du denkst, du musst dir erst wirklich, wirklich sicher sein. Ganz, ganz sicher. Und alle Fragen müssen beantwortet sein. Und du musst es erst ganz genau wissen, bevor du sagen kannst, Jesus, du bist der Christus. Aber siehst du hier, dass es nicht so ist? Dass Gott das nicht von dir verlangt? Siehst du hier, dass du es nicht ganz genau wissen musst? Dass du natürlich beschränkt sein wirst, wenn du anfängst mit deinem Christenleben. Und ganz viele Unklarheiten und Fragen noch da sind. Lass mich dir drei Dinge mitgeben. Erstens, Jesus fordert dich im Alltag auf, ihn zu bekennen, mitten auf dem Lebensweg, vielleicht hier und heute. Sag mir, wer denkst du, dass ich bin? Warte nicht auf irgendeinen Höhepunkt, warte nicht, bis es sich richtig anfühlt, bis den Schauer über den Rücken läuft. Irgendwas, so war es nicht bei den Jüngern und so wird es wahrscheinlich auch nicht bei dir sein. Diese Frage stellt sich dir jetzt. Wer ist Jesus? Das zweite ist, denk auch nicht, dass du erst Christ werden kannst und Jesus bekennen kannst, wenn alle offenen Fragen beseitigt sind. Glaube heißt nicht völlig sicher sein, sondern Glaube heißt Pistis, Vertrauen. Auch im Angesicht von Zweifeln. Unklarheit und Zweifel, offene Fragen sind Teil des Christenlebens. Schau mal, Jesus legt es doch sogar darauf an, hier an dieser Stelle, dass seine Jünger noch gar nicht alles richtig verstanden haben. Er sagt zu Petrus in Matthäus, dass du mich bekennst als Christus, hat dir nicht Fleisch oder Blut, also nicht ein Mensch offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Es ist ein Wunder, es ist eine Offenbarung Gottes, wie wir gelesen haben, die Blindenheilung. Gott hat deine Augen aufgetan und trotzdem hast du noch ganz viele Sachen falsch verstanden. Er will ja geradezu, dass Menschen im Angesicht von Unsicherheit ein Risiko eingehen für ihn. Wisst ihr, wir waren jetzt am Freitag waren wir im Schwimmbad, meine Familie und ich, und meine kleine Tochter Sophia ist anderthalb und sie stand dort am Rand, am Becken von diesem Rand und ich war im Wasser und ich habe gesagt, komm Sophia, komm zu mir, spring rein. Und man hat gesehen, wie sie wusste, ich kann doch nicht da reinspringen, das ist doch Wasser, das ist doch nass und das geht doch nicht. Und dann wird er mich halten oder wird er mich nicht halten. Man hat gesehen, wie sie gezögert hat, wie sie sich nicht ganz sicher war. Das war nicht so nach dem Motto, ich stehe hier auf dem trockenen Boden und da und dann sage ich, hier komm, renn in meine Arme. Das macht sie locker, aber in diesem Moment hat man gespürt, wie es in ihr hin und her zerrt. Aber als sie dann gesprungen ist, wisst ihr, wer toll da stand? Das war ich als Vater. Ich als Vater stand toll da. Meine kleine Tochter hat sich durchgerungen, trotz allen offenen Fragen, trotz Risiko zu sagen, ich schwing mich in deine Arme. Ich schwing mich in deine Arme und ich weiß nicht, ob ich Wasser schlucke oder nicht, aber ich schwing mich in deine Arme. Verstehst du? Jesus will nicht von dir, dass du erst alle Fragen beantwortet haben musst. Geh ein Risiko ein. Geh ein Risiko ein. Das dritte ist, du musst deine eigene Entscheidung treffen. Sag nicht, was andere sagen. Mama, Papa, Freunde, Pastor, wer auch immer. Ist völlig, völlig egal. Du musst ein Bekenntnis ablegen von dem, was du glaubst. Jesus will nicht wissen, was alle anderen wissen, sondern wissen, was du glaubst, wer er ist. Was ist dein Bekenntnis? Ich frage dich, was glaubst du, wer Jesus ist? Das war das Drumherum, mein erster Punkt. Mitten im Alltag, voller Unklarheit, voller Risiko, persönliches Bekenntnis. Lass uns jetzt dieses Bekenntnis des Petrus näher betrachten und die Verse 28 und 29 lesen. Für wen halten mich die Leute? Sie antworteten für Johannes den Täufer, andere für Elia, andere aber für einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus. Die landläufige Meinung über Jesus kann man so zusammenfassen: Jesus ist die Neuauflage einer großen Persönlichkeit der Vergangenheit. Es gab drei Theorien. Erstens, Jesus ist Johannes der Täufer. Ihr müsst verstehen, als Leute, die viel die Bibel lesen und viel von Jesus hören, in Jesus' Zeit war Jesus schon bekannt, sehr bekannt. Aber die Sensation war Johannes der Täufer. Der war die Sensation. Wir lesen, dass ganz Juda und Judäa zu ihm hinausging an den Jordan. Ganz Juda und Judäa. Also Massen sind zu ihm gekommen. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus schreibt in seiner Geschichte über das Judentum so viel von Johannes dem Täufer und so viel von Jesus. Johannes der Täufer, der war die Sensation. Nun, dieser Johannes war enthauptet worden von Herodes und das war ein Schock für viele Menschen. Und sie hofften, dass das so ein bisschen ist wie bei Johannes mit Jesus, wie bei Elia und Elisa. Dass quasi da so die zwei Superpropheten sind, die zwei Supermänner Gottes. Und dass jetzt, wie bei Elia auf Elisa, die Kraft von Johannes auf den Jesus übergeht. Das war sicherlich ein Stück weit eine Theorie der Zeit. Andere dachten, Jesus sei ein alttestamentlicher Prophet, nämlich Elia. Elia hat wie keine andere Persönlichkeit zur Zeit Jesu das Denken der Menschen eingenommen. Warum? Warum Elia? Warum Elia? Elia war jetzt nicht der Größte, sicherlich unter den Top Ten des Alten Testaments, aber nicht so groß wie Mose oder nicht so groß wie, was weiß ich, Josua oder andere. Nicht mal vielleicht als Elisa. Was zeichnete Elia aus? Elia zeichnete vor allem eines aus: Er ist nicht gestorben. Er wurde abgeholt von einem Wagen, der ihn lebendig in den Himmel brachte. Und das war das eine. Und das zweite, das zeige ich euch gleich, eine Prophezeiung im Alten Testament. Und deswegen war es zum Beispiel so, dass am Passafest bei diesem bekannten Sedermahl ein Platz bei den Juden damals freigelassen wurde, falls Elia in diesem Moment auftaucht. Ein Zeichen der Hoffnung. Sie ließen immer einen Platz frei für Elia. Ja, warum ist der Platz leer? Der Platz ist frei, falls Elia jetzt durch die Tür kommt, beim Passafest, beim Sedermahl. Diese Erwartung des Elia wurde gespeist, weil, ihr müsst euch vorstellen, zur Zeit Jesu war die Bibel der Leute das Alte Testament und die letzte Offenbarung Gottes war der Prophet Malachi gewesen und der war 400 Jahre her. Die Zeit zwischen Altem und Neuem Testament ist eine Zeit des Schweigens. Vieles passiert, Makkabäerkriege könnte man auch viel drüber sagen, aber ein Prophet Gottes stand nicht auf 400 Jahre lang. Und was sind die letzten Zeilen des Alten Testaments? Ich möchte sie euch vorlesen, dann versteht ihr wahrscheinlich, warum die Leute so erpicht darauf waren, dass Elia kommt. Hört zu. Letzten drei Verse des Alten Testaments. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Hier geht es um Elia, um das Kommen des Herrn, um den Bann, um die Befreiung am großen und schrecklichen Tag des Herrn. Und die Leute, die natürlich von den Römern besetzt waren, hofften, dass dieser Tag bald kommt und dass dieses Letzte, was Gott versprochen hatte, auch bald eintrifft. Deswegen Elia. Die dritte Theorie war, dass Jesus einer der alten Propheten sei. In Matthäus lesen wir vor allem von einem Propheten, nämlich dem Propheten Jeremia. Die Leute dachten, Jesus ist der wiederauferstandene Jeremia. Hierzu ließe sich auch viel sagen, aber ich kürze es einfach mit einer interessanten Bemerkung ab. Es ist interessant, dass Jeremia, der Prophet, der harsche Kritik mit Tränen in den Augen geäußert hat, der die Leute zu Buße und Umkehr aufgerufen hat, doch nicht mit einem harten, sondern mit einem ganz, ganz weichen und barmherzigen Herz, dass gerade dieser Jeremia mit Jesus identifiziert wird. Gut, das waren die landläufigen Meinungen. Jesus ist die Neuauflage von einer großen, schon toten Persönlichkeit. Eine Sache sollte dir auffallen. Die Menschen, die Jesus alle nicht erkannten, die Menschen, die alle falsch lagen, die Menschen, die nicht das geschafft haben, was Johannes uns gesagt hat, nämlich, dass sie erkennen, dass Jesus der Christus ist, die am Ende vor dem Thron Gottes stehen werden und nicht das Lamm für sich die Schuld bezahlen lassen haben. Diese Menschen hatten eine extrem positive Meinung von Jesus. Siehst du das? Die hatten eine extrem positive Meinung von Jesus. Sie zählten ihn zu den wichtigsten Figuren der Gegenwart, überhaupt zu den wichtigsten Menschen ihrer eigenen jüdischen Geschichte. Für sie war er ein außergewöhnlicher Mensch. Aber sie lagen komplett falsch. Sie lagen tragisch falsch. Warum? Weil sie das Besondere an Jesus erkannten, aber dieses Besondere in ihre eigenen Erwartungen pressten. Sie machten aus ihm, was sie wollten. Und ist das nicht, was wir bei der Straßenevangelisation jedes Mal erleben, dass die Menschen Gott zu dem machen, was sie gerne möchten, was sie erwarten, worauf sie sich freuen, was ihnen passt. Sie haben eine hohe Meinung von Gott, auf jeden Fall. Aber lass da jemanden kommen, der ihnen sagt, ich verkündige den wahren Gott und seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit. Davon wollen wir nichts wissen. Jesus wurde unglaublich positiv gesehen und das ist etwas, was die ganze Menschheitsgeschichte kennzeichnet. Karl Marx sah in Jesus einen der ersten Verfechter des Kommunismus. Die Hippies der 60er, die liebten Jesus. Kaum wurde so viel geschrieben über Jesus wie in den 60er, 70er Jahren. Die sahen in ihm einen der ersten Freiheitskämpfer, Befreiung von den alten Regeln, Befreiung von dem ganzen Quatsch. Islam und Bahá'í-Religion, dort ist Jesus einer der wichtigsten Propheten und selbst für den Religionskritiker Nietzsche, der gesagt hat, Gott ist tot, war der echte Jesus stets ein Vorbild, der nur von der Kirche missbraucht und überzeichnet wurde. Was will ich sagen? Weißt du, eine hohe Meinung von Jesus zu haben, heißt nicht, ihn zu erkennen. Verstehst du das? Zu denken, Jesus ist irgendwas Besonderes, etwas ganz Besonderes, Top 3 aller Menschen. Da ist schon irgendwas ganz, ganz Tolles an ihm dran. Verfehlt das Ziel phänomenal. Er rettet dich nicht und versöhnt dich nicht mit Gott. Denn Jesus wirklich beim Wort zu nehmen, wer er selbst sagt, dass er ist, das ist schwer. Aber das tat Petrus. Er sagte, du bist der Christus, du bist der Messias. Und das Beeindruckende an diesem Bekenntnis ist, dass es sich von dem abhebt, was alle anderen sagen. Und was alle anderen sagen, ist das, was vor Augen liegt, was ganz natürlich jedermann denkt, der Jesus sieht, der Kranke heilt und Brot vermehrt. Oh, das ist ja wie Elia oder wie Elisa oder wie einer der Propheten oder wie Mose. Das haben die ja auch gemacht. Das Besondere an Petrus' Bekenntnis ist, dass er erkennt, dass Jesus mehr sein muss als Propheten und Johannes der Täufer und all diese Sachen. Und ich sage mehr, weil ich euch in der nächsten Predigt zeigen will, dass Petrus ja gar keine Ahnung hat, was es überhaupt heißt, dass jemand der Christus oder Messias ist. Ich glaube, der wusste einfach, Jesus muss mehr sein als all das, was diese anderen Leute denken. Für Petrus und seine Zeitgenossen war ja das Konzept des Messias vollkommen schwammig. Denkt bitte einen Moment mal an Johannes den Täufer. Im Johannesevangelium, erstes Kapitel, lesen wir, dass Johannes der Täufer, als er Jesus kommen sieht, damit Jesus getauft wird im Jordan, was zu ihm sagt. Er sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Siehe das Lamm Gottes. Und was sagt er am Ende seines Lebens? Lasst mich das kurz lesen. Am Ende seines Lebens, Johannes sitzt im Gefängnis. Nichts mit Revolution, nichts mit großer Messias, nichts mit der Kaiser von Rom verbeugt sich vor Jesus. Am Ende seines Lebens schickt dieser Johannes Boten zu Jesus und sagt, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du es, der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Seht ihr, wie schwierig das war für die Menschen, das zu begreifen? Warum hat Jesus nicht verhindert, dass Johannes ins Gefängnis geworfen wird? Warum hat er nicht den Herodes gestoppt? Wo ist denn das Kommen des Reiches? Wo ist denn das Kommen der Wiederherstellung Israels? Verstehst du? Deswegen sage ich, für Petrus war einfach klar, dass Jesus mehr war. Was genau Christus heißt, war für ihn noch gar nicht klar. Wie kam er darauf? Kein Prophet wagte es, sich öffentlich hinzustellen, zu sagen, die Alten haben euch gesagt, du sollst nicht Ehe brechen, ich aber sage euch, wer eine Frau mit Lust ansieht, hat die Ehe schon gebrochen. Wisst ihr, Jesus musste bei seiner Bergpredigt, wo er das gesagt hat, betonen, dass er nicht gekommen sei, das Gesetz des Mose aufzulösen, denn diesen Eindruck vermittelte er. Das war das, was man denken musste, wenn man diesen Mann sieht. Die Leute zu der Zeit sagten, wow, der ist nicht wie die Schriftgelehrten. Das, der predigt mit Vollmacht, mit Exousia, mit Berechtigung, mit Autorität. Der sagt nicht, der und der sagt dies, der und der sagt das, Rabbi sagt sowieso, Mose sagt dies. Der sagt, ich sage die Wahrheit. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Jesus bezeichnet sich als Herr über den Sabbat. Er sagte von sich die Gottesformel, ich bin. Meinte, als Abraham noch nicht geboren war, war er schon. Er vergab Menschen die Sünden. Verstehst du, was das heißt? Es ist so, als würde er zu dir gehen und sagen, deine Bankschulden musst du nicht mehr bezahlen. Ist schon okay. Überweis keinen Kredit mehr. Deine Schulden sind beglichen. Sie sind vergeben, sie sind aufgelöst. Wäre für manche von euch ganz nett, oder? Es ist ein Skandal, hinzugehen zu jemandem und sagen, ich vergebe dir die Schuld. Und Petrus, meine ich, erkannte, dass er mehr ist. Und ich möchte, dass du dies erkennst. Was auch immer du dir vorstellst, was es heißt, Messias zu sein. Dieser Mann Jesus, der gesagt hat, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ich möchte, dass du erkennst, dass dieser Mann mehr ist als alles andere, was ein Religionsführer vorzugeben vermag oder darf. Verstehst du? Darf. Und ich möchte dich jetzt ganz am Ende wirklich zu einem persönlichen Bekenntnis auffordern. Ich möchte dir vor dich legen, dass du drei und genau drei Möglichkeiten hast, Jesus zu sehen. Die erste Möglichkeit, die du hast, ist, Jesus war ein irrer Mensch, ein Wahnsinniger. Wer von sich selbst behauptet, der Sohn von Gott zu sein und es nicht ist, der ist irre und gehört in eine Irrenanstalt. C.S. Lewis sagt, so jemand ist auf der Ebene von jemandem, der sagt, er sei ein gekochtes Ei. Wer von sich sagt, er ist der Sohn von Gott, Gott ist mein Vater, ist ein Irrer, wenn er es nicht ist. Erste Möglichkeit. Jesus, du bist ein Irrer. Zweite Möglichkeit, die du hast, dein Bekenntnis heute zu formulieren. Jesus, du bist der schlimmste Verbrecher, den es je auf der Welt gab. Und ich sage dir, warum. Wenn irgendjemand hier in diesem Raum aufstehen würde und sagen würde, schmeiß alles weg, was du hast und folge mir nach. Ich bin wichtiger als Vater und Mutter. Geh nicht deinen Vater begraben, lass die Toten ihre Toten begraben. Geh nicht zurück, leg die Hand nicht an den Flug, folge mir nach. Ich bin der Eckstein alles Seins. Ich bin der Grund des Daseins. Ich bin die Wahrheit. Wenn sowas jemand tun würde und sagen würde, wirf dein Leben weg für mich. Und er ist es nicht. Kein Hitler ist mit so jemandem vergleichbar an Bosheit, an Niedertracht, an Egoismus. Wer sagt, fall vor mir nieder und bekenne mich als Gott und Herrn. Das muss ein schlimmer Übeltäter sein, der größte Egoist der Menschheitsgeschichte. Deine zweite Wahl. Jesus, du bist der schlimmste Mensch der Menschheitsgeschichte. Die dritte Wahl hast du nicht. Die dritte Wahl ist, Jesus, du warst ein guter Morallehrer. Niemand, der sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert, ist ein guter Morallehrer. Niemand. Niemand, der sagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach, nur mir nach. Gib dein Leben weg für mich. Niemand, der sowas sagt, ist ein guter Morallehrer. Wenn mein Sohn zu mir nach Hause kommt und sagt, ich habe jemanden getroffen, der gesagt hat, verkauf dein Geld, gib alles weg, was du hast und folge mir nach. Ich würde sagen, renn von diesem Mann weg. Renn von diesem Mann weg, sprich nie mehr mit ihm. Diese Wahl hast du nicht. Du hast nur noch die letzte und vierte Wahl, nämlich Jesus, du bist der Christus. Du bist, was du behauptet hast zu sein. Du bist der Messias. Du bist mehr als alles andere, was man erwarten kann. Du bist kein großer Religionsstifter, du bist kein frommer Morallehrer und ich weiß, du bist nicht irre und du bist kein Verrückter und du bist kein Betrüger. Aber was bist du dann, wenn du sagst, alles andere kann nicht sein? Dann wage es zu sagen, Jesus, du bist der Christus. Ich glaube dir, dass du recht hast. Du bist der Messias, der König der Juden und mein Licht und mein Heil. Was ist, wenn du Zweifel hast? Was ist, wenn du noch offene Fragen hast? Geh sie an, wisch sie nicht beiseite, aber blähe die Bedeutung der offenen Fragen nicht auf. Diese Entscheidung ist eine Entscheidung des staubigen Alltagsweges. Triff sie heute. aber du musst dich entscheiden. Und so schließe ich mit der Frage, wer glaubst du, dass ich bin? Irre? Ein Betrüger? Oder der Christus? Lass uns gemeinsam eine Zeit des stillen Gebetes halten und im Anschluss das Lied 154 singen.